Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, in Südtirol und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern und Regionen, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem hellwachen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen horizonterweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 31. Oktober 2025. Der 31. Oktober ist der Halloween-Freitag und endlich geben die Kinder Ruhe. Monatelang haben sie uns terrorisiert. Wir sollen ihnen Kostüme kaufen, wir sollen ihnen Requisiten kaufen, wir sollen ihnen Süßigkeiten kaufen. Heute hat das Ganze sein wohlverdientes Ende. Ich habe nicht die geringste Ahnung, worum es bei diesem Halloween letztlich geht. Und vor allem weiß ich nicht, warum wir das überhaupt feiern. Ich meine, wie ist dieser Kulturimport aus den USA überhaupt in die Schweiz, nach Deutschland gekommen? Ist das Imperialismus? Ist das kulturelle Aneignung? Da müssten eigentlich die Woken, die Anständigen und die Achtsamen, die ja gegen kulturelle Aneignung sind, die müssten ja schon längst auf den Barrikaden stehen. Trotzdem und sei es drum, ungeachtet all dessen, ich wünsche Ihnen ein schönes Halloween-Fest, ohne die geringste Ahnung zu haben, was wir da eigentlich feiern. Die Schlagzeilen, die Nachrichten, die Themen. Die ukrainische Bastion Pokrowsk droht zu fallen. Ich habe Ihnen vor einigen Wochen hier in meiner militärischen Standortbestimmung zum Ukraine-Krieg gesagt, dass diese ukrainischen Verteidigungsbastionen, diese Festungen, diese Stellungen, dass die zu fallen drohen. Die sind ja massiv ausgebaut worden und vor einigen Wochen, Monaten hat man ja noch gehöhnt, die Russen pfeifen gewissermaßen aus dem letzten Loch, Scheinerfolge, sie würden militärisch nicht zulegen. Das ist einfach Wunschdenken. Natürlich sind die nicht mit wehenden Fahnen unterwegs und es gibt da Rückschläge, man kann das alles und soll das auch kritisch sehen, aber das Gleichgewicht auf dem Schlachtfeld hat sich klar zugunsten der Russen geneigt und eben gegen die Ukrainer. Und das muss man irgendwann auch mal in Europa, in Deutschland, in anderen Ländern zur Kenntnis nehmen. Also man hat es ja in den Ländern schon längst zur Kenntnis genommen, die Leute haben es gemerkt, aber die Regierenden tun so, als seien sie da selber auf der Überholspur in diesen Kriegsschauplätzen. Das Gegenteil ist der Fall und die Russen rücken einfach vor und es zeichnet sich diese Tragödie ab oder es setzt sich diese Tragödie fort, über die wir hier schon oft besprochen haben, dass eben dieser Krieg fatalerweise nicht auf dem Verhandlungsweg durch Diplomatie gelöst wird, sondern durch die Waffen, was dann natürlich sowohl für die Ukraine wie für Europa, wie für die Zukunft der russisch-europäischen Beziehungen ein Debakel ist. Die Amerikaner sind da weiter, die haben gemerkt, was läuft und der US-Präsident Donald Trump, dieser Erzpragmatiker, ist bereits daran, auch mit Russland sachliche Beziehungen aufzubauen. Trump akzeptiert eben die Wirklichkeit dieser multipolaren Welt. Und das sehen Sie jetzt auch beim Treffen zwischen China und USA in Südkorea. Da war plötzlich nichts mehr von dieser brusttrommelnden Herrlichkeit und Konfrontationsbegeisterung, die wir aus Washington und auch von diesem Präsidenten schon gehört haben, dass man eben gegen China diesen Systemfeind auf die Barrikaden steigen soll, dass es da mit wirtschaftskriegerischen Maßnahmen darum gehe, die Chinesen zurückzubinden. Jetzt plötzlich Trump, der Pulswärmer und Schmeichler, der sich da dem Xi Jinping schon fast um den Hals geworfen hat, während der Chinese stoisch eine gewisse Reserviertheit markierte. Aber auch da zeichnet sich ab, die Großmächte, die wirtschaftlichen Supermächte sind eben auch zur Zusammenarbeit verdammt. Und das ist ein großer Lichtblick, dass eben diese Dominanzfantasien, die da immer wieder rhetorisch zelebriert werden, die können nicht mehr umgesetzt werden. Wir müssen zusammenarbeiten. Es gibt Konflikte, ja, eine multipolare Welt ist eine gefährliche Welt, ist eine instabile Welt. Aber wir dürfen da nicht mit dieser Kreuzzugsmentalität einer eingebildeten Überzeugung Überlegenheit einsteigen, was ja im Grunde die EU macht. Das ist sozusagen eine gespenstische Spätvariante des Kolonialismus, diese Herrenreiterallüre, dass die EU, dass die Europäer glauben, der ganzen Welt Vorlesungen halten zu müssen, wie sie zu leben haben, wie sie sich zu organisieren haben, was das Gute und was das Böse ist. Dabei schafft man es nicht mal, pünktliche Züge aufzugleisen bei sich zu Hause. Das ist die Realität. Eine komplette Losabkoppelung der Rhetorik von der Wirklichkeit. Und wenn man glaubt, dass die anderen Staaten das nicht durchschauen, dann leben wir hier in einer Traumwelt. Ich kann Ihnen sagen, ich bewege mich oft im Kontext von Botschaftern, von internationalen Politikern, und die nehmen das mit einer Mischung aus Belustigung und Abscheu zur Kenntnis, wie da immer noch dieses Kolonialherrengehabe inszeniert und gezüchtet wird von einigen dieser Herrschaften da in diesen skurrilen Stratosphären der Europäischen Union, die auch immer weiter absinken und weniger hergeben. Also Trump hat's gemerkt, scheint es gemerkt zu haben. Man versucht mit China eben doch auch zusammenzuspannen. Das Wort Taiwan ist während dieses Gipfeltreffens überhaupt nicht gefallen. Und die Chinesen haben jetzt eingewilligt, hier nach diesem handelspolitischen Waffenstillstand gewissermaßen die seltenen Erden, Rohstoffe wieder zu liefern. Und die Amerikaner kommen da mit ihren Sojabohnen oder kaufen den Chinesen Sojabohnen ab, was immer da entsprechend herauskommt. Trump als Strahlemann auf die Frage, wie würde er diesen Gipfel einschätzen auf einer Skala von 1 bis 10. Was glauben Sie, was er gesagt hat? Richtig, 12. Das ist sozusagen 12 auf einer Skala bis 10. Eigentlich fast schon bescheiden für diesen Präsidenten. Trump kündigt sofortig den Beginn von Atomwaffentests an. Das löst jetzt auch Kritik aus in den Medien. Ich finde interessant, was ist die Motivation dahinter? Und das ist für mich typisch Trump. Auf der einen Seite Stärke markieren, selbstverständlich, auch und gerade gegenüber Russland, gegenüber China. Wir sind da, wir haben Atomwaffen, wir vernachlässigen das nicht. Ja, das ist etwas die Dimension des Brusttrommelns, des Muskelspiels sozusagen, der Mr. Universum, der da auf der Bühne etwas eingeölt seine ja seine Muskeln, seine Kraftapparaturen spielen und sich da exponieren lässt, aber eben verbunden auch mit und vor allem mit Diplomatie, mit Deals. Das ist dieser Präsident, ein Erzpragmatiker, kein Ideologe, und das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht zu Trump ist das, was ich himmeltraurig finde an diesem Politiker, das ist natürlich diese ganze protektionistische Zollpolitik, die halte ich für komplett falsch. Sie ist zwar erklärbar, man kann das auch einordnen in den Kontext der amerikanischen Politik, warum er das macht, vor allem aus innenpolitischen Gründen, glaube ich, um eben die Illusion zu erwecken, er würde dadurch Industrie in die USA zurückholen, damit etwas tun für diese wichtigen Swing States, Pennsylvania, Ohio, damit er die bei den Zwischenwahlen wieder hat. Ungeachtet all dessen, vom ökonomischen Lehrbuch her, als Freihandelsvertreter, der ich bin, ist das das Falscheste, was sie machen können. Das produziert Wohlstandsverlust. Da bin ich mit den Trump-Kritikern einer Meinung. Was ich auch mit Kopfschütteln verfolge, ist diese wachsende Verfilzung der Familie Trump mit dem Staat, mit der Wirtschaft, dieses Profitieren, diese Geschäftli-Macherei einer ja eben privilegierten Politikerfamilie. Genau das haben sie ja kritisiert damals bei Joe Biden, dass man aus dem Präsidentenamt oder aus dem Vizepräsidentenamt ein Geschäftsmodell gemacht habe mit Hunter Biden da in einer ukrainischen Energiefirma, obwohl der Sohn keine Ahnung hatte von Energie, aber sehr viel kassiert hat, $70,000 pro Monat Honorar. Aber Trump bereichert sich eben auch, oder die Familie Trump, wenn ich da den Medienberichten lesen kann. Und diese Verfilzung, diese Vermischung, diese Verzahnung von privaten Familieninteressen, politischen Interessen, Staatsinteressen, das ist etwas sehr Unappetitliches. Und Leonhard Fischer hat in unserer Sendung Schlagzeilen der Weltwirtschaft zu Recht darauf hingewiesen, hingewiesen, dass sich damit verbunden natürlich auch die Frage stellt, ja, wie tritt denn eigentlich so einer, der da eingefilzt ist, der sich eingefilzt hat in dieses Profitabilitätssystem, in dieses Netzwerk der Familien- und Beziehungskorruption, wie kann denn so einer überhaupt noch abtreten in der Politik? Weil er muss ja befürchten, wenn dann die Demokraten irgendwann wieder ans Ruder kommen, dass dann eben die Justizvergeltungsmaschinerie von der linken Seite auf die eigene Familie zurollt, dann sind sie eben schon ganz auf der schiefen Bahn, stehen sie mit einem Bein schon im Abgrund. Das also vielleicht ganz kurz hier zum Thema Trump. Diplomatie, gut, Verständigung, klar, auch bestimmte konservative Werte, die ich unterstütze, die ich unterschreibe, aber auf der anderen Seite die Verfilzung, der Protektionismus, das ist meines Erachtens ein klarer Irrweg. Man kann das natürlich auch phänomenologisch in dem Sinne wertneutral beschreiben und beobachten, aber wenn Sie mich nach einer Wertung fragen, sage ich Ihnen, das lehne ich ab. Putin wandelt mit seinen Drohungen auf einem schmalen Grat. Ja, gib mir das tägliche Putin-Bashing in den deutschen Medien, kein Tag ohne Putin-Bashing. Wahl in den Niederlanden, die Partei von Geert Wilders hat verloren, da ist der unversöhnliche, kompromissfrei, so habe ich zumindest wahrgenommen, Politikansatz dieses unglaublichen Aufsteigers auch, des der Rechten oder des Rechtspopulismus, wie sie das immer nennen wollen, in den Niederlanden, der ist jetzt zurückgebunden worden. Geert Wilders bleibt ein interessantes Phänomen, aber jetzt plötzlich die Linken kommen zurück. Vielleicht hat sich da eben gerecht, dass Wilders ähnlich wie Herbert Kickl in Österreich den Bogen etwas überspannte, vielleicht mit gewissen Forderungen, was dann zum Bruch einer Regierungskoalition geführt hat, beziehungsweise in Österreich dazu, dass die FPÖ gar nicht erst in diese Regierungslage hineinkam. Ich habe ja mit Kickl mal darüber gesprochen, ein Interview gemacht. Er bestreitet das, er sagt, das sei zwingend notwendig gewesen. Wir werden es dann sehen bei nächsten Wahlen, ob das vom Wähler honoriert wird oder eben wie in Holland, wo dann plötzlich das linke Schüstmilieu hier wieder etwas zulegt mit einem Strahlemann, der da heißt Rob Jetten. Vermutlich spricht man das anders aus, aber so lese ich das in den Zeitungen. Irrsinnige Anzeigen. Merz, Bolz, Reichelt. Die Staatsanwaltschaft Berlin stellt die Ermittlungen gegen News-Chef Julian Reichelt wegen Volksverhetzung ein. Gut so, denn die Anzeige war Irrsinn. Dasselbe gilt für das Vorgehen gegen Norbert Bolz und Friedrich Merz. Dies ein Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, das ist erfreulich, dass eben hier diese überspannte Cancel Culture, dieser Versuch sozusagen einer Desinfizierung des Meinungsspektrums, wie man sie das nennen wollen, dass da jetzt selbst die zuständigen Behörden gemerkt haben, dank natürlich auch der Medienberichterstattung, jetzt sind wir zu weit gegangen. Und das bestärkt mich in meinem optimistischen Blick. Ja, es gibt viele Missstände, die wir hier auch in der im Daily oder in der Weltwoche immer wieder beanstanden mit Blick auf Deutschland. Aber am Ende des Tages dieser kulturpessimistische Abgesangssound, dieser Soundtrack der Apokalypse, der behagt mir nicht. Ich bin kein Apokalyptiker. Ich halte es mit Goethe. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Deutschland, da brechen jetzt viele Probleme auf, aber damit eben auch Lebenslügen. Die kommen ins Rutschen, werden diskutiert und man wird eine Lösung finden. Natürlich auf dem deutschen Weg. Der mag manchmal etwas krumm sein, über mehrere Banden, aber es kommt gut, meine Damen und Herren. Das ist kein Zweifel. Ich sage das auch nicht als zweckoptimistische Beruhigungspille oder etwas Valium fürs Hirn. Das ist es nicht. Es zeigt sich doch, die Leute sind nicht blöd. Ich konnte diese Freiheit nie selbst genießen. Juan Carlos klagt. Der frühere spanische König lebt seit 5 Jahren in Abu Dhabi. Im ersten Interview seit langem zeigt er sich, der Monarch, wehmütig. Er spricht offen über seine frühere deutsche Geliebte, den Diktator Franco und seine Schwiegertochter. Ja, da haben sich viele die Schuhe abgeputzt an Juan Carlos. Ich habe größten Respekt vor diesem Monarchen. Ich habe das noch erlebt, die Franco-Zeit. Wir waren da zum Teil sogar noch in den Ferien als Kind. Mallorca, da hat man diese Guardia Civil gesehen mit den Dreispitzhüten, den grünen Uniformen und diesen schwarzen Sonnenbrillen, Pilotenbrillen. Sehr einschüchternd, diese Guardia Civil, wie die da rumdefiliert sind. Und Franco, der Diktator, damals schon sehr alt, herrschte nach wie vor. Sein Stellvertreter Carrero Blanco hatte den Auftrag, Juan Carlos, den Thronfolger, im Geiste des spanischen Autoritarismus oder spanischen Falangismus, Faschismus, wie Sie immer das nennen wollen, katholisch geprägt, zu erziehen und als Staatsoberhaupt und Garanten dieser Franco-Politik zu installieren. Und Juan Carlos hat sich dem dann widersetzt und hat den Übergang Spaniens in die Demokratie geebnet. Und er hat auch bei diesem bizarren Putsch des Offiziers Tejero, der ja mit der Pistole fuchtelnd ins spanische Parlament eingebrochen ist, er hat dem eben auch durch seine entschiedene Haltung zur Demokratie die Spitze gebrochen und hat hier eine für sein Land, wie ich das beurteile als Schweizer, extrem wichtige Rolle gespielt. Und darum fand ich das einfach schäbig, wie man sich da an ihm, dem alternden Don Juan und Juan Carlos, wie man sich an ihm dann die Schuhe abgeputzt hat später, wie man versucht hat und wie man es auch getan hat, ihn ins Abseits zu stellen. Ja, er mag Fehler gemacht haben. Er hat vielleicht etwas über seine Verhältnisse da gelebt und möglicherweise rächte sich dann auch der demokratische Geist, den nicht zuletzt Juan Carlos eingepflanzt hat und verinstitutionalisiert hat in Spanien. Aber ich lasse ja wie nichts kommen. Für mich ist er eine bedeutende historische Figur. Europa im All, Space Nix. Kurz vor der wichtigen ESA-Ministerratskonferenz rückt ein europäisches Pendant zu Amerikas SpaceX-Konzern in immer weitere Ferne. Dafür gibt es vor allem einen Grund. Ich zitiere hier auch einen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die für mich eben doch immer noch so etwas wie das Eichmaß des bürgerlichen oder linksbürgerlichen deutschen Mainstreams ist und auch eine sehr, sehr gut gemachte Zeitung, abgesehen davon mit tollen Kollegen, aber auch ein Gradmesser und etwas Fiebermesser deutscher Befindlichkeit. Und das habe ich rausgepickt, weil es einfach zeigt, dass innovationsmäßig aus Europa wenig kommt. Die Amerikaner hängen uns ab im Bereich von Raumfahrt, im Bereich der ganzen technologischen Entwicklung, China auch. Und wir beschäftigen uns mit Brandmauern hier, also sie beschäftigen sich mit solchen Dingen. Nun, sie wissen selber, was davon zu halten ist. Die großen Nvidia-Profiteure, der Börsenliebling Nvidia. Diese Firma hat ja einen Börsenwert, der höher ist als das Bruttosozialprodukt Deutschlands. Eine gewaltige Börsenkapitalisierung. Ich habe mit Leni Fischer auch darüber gesprochen. Ist das eigentlich ein Erfolgsphänomen oder ein Phänomen der Pervertierung einer Volkswirtschaft, dass eine Firma so hoch bewertet wird? Und wir sind da eher etwas ins Kritische grübeln geraten. Aber es ist natürlich auch ein phänomenaler Erfolg für ein Unternehmen. Nvidia hier der Börsenchampion schlechthin. Erdogan beim Staatsbesuch von Kanzler Merz geißelt der Präsident der Türkei Islamfeindlichkeit, die an Rassismus grenze. Erdogan, ein hochinteressanter Politiker, den ich faszinierend finde. Mehr will ich dazu im Moment gar nicht sagen. Ich weiß, der löst viel Kritik aus. Manche finden ihn total daneben. Ich finde ihn sehr interessant, habe auch eine gewisse Bewunderung, muss ich sagen, für ihn. Obwohl, ich möchte den jetzt nicht im Schweizer Bundesrat sehen, möchte aber auch nicht, dass der Schweizer Bundesrat die Türkei regiert. Das wäre den Türken auch nicht zuzumuten. Also, ist schön, wenn Erdogan in der Türkei ist, da sollen die Türken schauen, wie sie ihr Land organisieren, und wir machen so, wie es für die Schweiz funktioniert. Aber jetzt von außen betrachtet, ist das ein interessanter Mann. Er ist natürlich auch ein Kämpfer, er ist ein Durchbeißer, er ist ein Stehaufmännchen, vermutlich mit allzu autoritären Methoden, die wir hier nicht billigen und auch nicht billigen wollen. Ungeachtet all dessen, auch ein Überlebenskünstler, der Politik, der doch in den Augen vieler Türken sich große Verdienste erworben hat. Und das gilt es zunächst einmal zur Kenntnis zu nehmen, das gilt es auch zu respektieren und auch zu erforschen. Und interessant ist zum Beispiel auch seine Position jetzt im Gaza-Krieg im Nahen Osten. Die Türkei, sehr gute Beziehungen zu Israel. Man hat beispielsweise dem israelischen Präsidenten, also nicht dem Ministerpräsidenten, dem Präsidenten einen gigantischen Empfang bereitet, vor noch nicht allzu langer Zeit. Gleichzeitig ist aber Erdogan einer der schärfsten Kritiker von Netanyahu, weil er eben sagt, ihr habt, diese Regierung hat natürlich auch diese Bestie, dieses Monster der Hamas gezüchtet, um die Palästinenser in sich dann gegeneinander auszuspielen, und man ist dann gewissermaßen vom eigenen Monster, vom eigenen Frankenstein angegriffen und halb teilweise gefressen worden. Also um jetzt hier etwas diesen vielleicht unpassenden bildlichen Ausschweifungsexkurs zu machen. Also er kritisiert da vor allem die Regierung Netanyahu, er kritisiert nicht Israel insgesamt. Man sagt da manchmal, er sei da ein Antisemit. Das ist er nicht. Ich glaube, also so nehme ich es nicht wahr. Aber er kritisiert da scharf die israelische Regierung. Ich bin ja ein Verteidiger der israelischen Regierung von Netanyahu. Allerdings sehe ich das sehr kritisch. Jetzt auch da muss man den größeren Kontext betrachten, aber das ist natürlich schon eine Politik, die zu Recht auch in Israel meines Erachtens kritisiert wird, wie man da eben diese Hamas zum Teil auch gezüchtet hat. Und es ist ja da dann auch der Verdacht entstanden, dass hier gewissermaßen ein Vorwand geschaffen wurde, um dann gewissermaßen diese Zwei-Staaten-Lösung endgültig vom Tisch zu bringen. Das ist eine Diskussion, die man führen kann. Was mir einfach zu kurz kommt in unserem Israel-Bashing, das wir hier haben, die Behauptung, dass man diesen Krieg gegen die Hamas nach dem fürchterlichen Massaker vom 7. Oktober 2023, dass man diesen Krieg anders hätte führen können, mit weniger zivilen Toten. Also da müssen die, die das behaupten, diesen Beweis erstmal antreten. Denn wie führen sie einen solchen asymmetrischen Krieg, wo sich ihr Gegner, ja, aber da kann man Israel wieder kritisieren, im Wissen faktisch der israelischen Geheimdienste unter den zivilen Wohnzonen, den Schulen, den Spitälern eingegraben hat, ja, da können sie nicht vorgehen. Und wenn Leute sagen, das sei ein Genozid, ein Völkermord, diese These teile ich nicht. Das hätten die Israeli viel einfacher haben können, hätten sie einfach von Anfang an mit Brandbomben und Luftangriffen die ganze Stadt ausgebrannt und alle getötet. Also dann sind wir bei einem vorsätzlichen Völkermord. Aber die Tatsache, dass das ja ein Häuserkampf ist, dass sie die Armee reinschicken, dass sie auch, das muss man immer wieder erwähnen, dass sie auch sagen, wo sie angreifen, das gilt es alles zu berücksichtigen. Also hier bitte moralisch abrüsten, Kritik ja, aber diese exzessive Verdammung jetzt hier Israels, die kann ich nicht mitmachen. Von der Leyen gegen Kallas, der Machtkampf um Europas Außenpolitik ist entschieden. Von der Leyen und Kallas, diese beiden Frauen sind für mich ein Grund, die EU noch mehr abzulehnen, als ich sie ohnehin ablehne. Ich sage für die Schweiz ablehne, aus schweizerischer Sicht ablehne, maße mir nicht an, ein Insgesamturteil über die EU abzugeben, das müssen die EU-Bürger tun. Aber mit diesen beiden Frauen, von der Leyen und Kallas, ist gewissermaßen der personifizierte Unfrieden auf der Landkarte zu beobachten. Das ist die Doktrin des Unfriedens, die diese beiden Frauen auch mit einer unglaublich selbstherrlichen und ja arroganten Art des Auftretens immer wieder vertreten. Ich weiß, das gilt dann als ungalant, wenn man so etwas kritisiert. Man muss ja immer nett sein zu den Frauen, zu den Damen. Ja, sind wir auch, aber wenn man in der Politik ist, muss man auch Klartext reden. Also von der Leyen und Kallas, das sind für mich zwei EU-Frauen des Grauens, mit denen möchte ich möglichst wenig zu tun haben. Verzeihen Sie diese jetzt etwas fast emotional anmutende Schlussbemerkung. Ich wünsche Ihnen, aber auch das wird nur eine vorübergehende Episode sein, auch die EU wird sich unter den Druck der Wirklichkeit zum Guten verändern müssen oder sie wird verschwinden. Deshalb auch da nicht verzweifeln, nicht verzagen. Geben Sie der Apokalypse keine Chance, dem Weltuntergang kein Fußbreit, und ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bis bald bei Weltwoche Daily auf unserem Kanal.